Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen zur April-Ausgabe des Funkmagazins. Durch das Programm begleitet Sie heute Astrid Weiß aus dem rumänischen Regionalstudio von Radio Temeswar in der Pestalozzi-Straße 14a in 300-115 Temeswar. Würde man die Orte, aus denen die Berichte, Interviews und Reportagen der deutschsprachigen Journalisten aus Ungarn und Rumänien stammen, mit einer Linie auf der Karte verbinden, ergäbe sich da fast eine Rundreise von Pécs-5-Kirchen in Ungarn über das siebenbürgische Holzmengen, dann nach Meschendorf, Kronstadt bis in die Landeshauptstadt Bukarest und zurück ins Banater Bergland, um am Ende in Temeswar anzukommen. Wenn Sie sich mit auf diese Reise begeben, erfahren Sie mehr über den ungarischen Landesweinwettbewerb, die jüngste Ausstellung auf der Alten Mühle in Holzmengen, den Gedichtband von Maria Philp, die damit Kindern von Meschendorf Freude und Hoffnung bringt, den neuen Kunstführer für die Schwarze Kirche in Kronstadt, den Aufruf zur Partizipation, wenn es um das Goethe-Institut Bukarest zwischen 1979 und 1989 geht, die deutschen Literaturtage Reschica und die Neil-Schüler-Theaterproduktionen, die an diesem Wochenende und Anfang nächster Woche im Rahmen des 22. deutschsprachigen Jugend- und Theaterfestivals in Temeswar aufgeführt werden und die Anfang April auf der Bühne des Deutschen Staatstheaters Temeswar Premiere feiern durften. Bevor ich jedoch mehr verrate, lassen Sie uns die Radiorundreise bei unseren ungarn-deutschen Kollegen beginnen. Seit 15 Jahren organisiert die Weinbrüderschaft in Nadas einen Landesweinwettbewerb. Doch die Geschichte der Weinverkostung blickt auf örtlicher Ebene auf eine viel längere Geschichte zurück. Langsam will sich die Weinbrüderschaft auch verjüngern, so Csaboslap, der neue Vorsitzende, der auch viele neue Mitglieder in den Verein lockte. Christina Arnold von der ungarndeutschen Radiosendung Treffpunkt am Vormittag war beim Landesweinwettbewerb der Ungarndeutschen dabei.
Beim ungarndeutschen Landesweinwettbewerb wurden in diesem Jahr fast 700 Weine aus dem ganzen Land bewertet. Die Probe selbst läuft trotz der großen Menge inzwischen routiniert. Jöso Schmidt verkostet Weine schon seit Jahrzehnten.
Die ungarische Nationalwettbewerb ist auch ungefähr mit 700 Weinen. Das bedeutet, der ungarndeutsche Weinwettbewerb ist ungefähr so groß wie die ungarische. Es ist immer interessant. Es sind Weine von Nadas oder von der Gegend von Kleinwinzern, aber es sind auch deutsche Winzer oder deutschsprachige Winzer vom ganzen Land, beispielsweise auch solche, die Önologe des Jahres waren in Ungarn. Das bedeutet, da ist eine ganz große Vielfalt und interessante Weine.
Zu der Verbesserung der Weine gibt es eine kurze Anleitung nach der Weinprobe.
Wein gehört ja zu der Kulturgeschichte von Ungarn, von der Ungarndeutschen. Ich meine, in Zukunft wird es auch weiterhin dazu gehören. Darum schaut man öfters mal ganz gern, wann auch junge Leute dabei sind. Und jetzt sieht man, dass immer mehr junge Leute, junge Winzer auch dabei sind. Und das ist gut. Die machen etwas anders. Sie versuchen eher jetzt fruchtigere Weine zu machen. Die Leute trinken viel bewusster, gesund wollen sie leben. Das bedeutet weniger Alkohol trinken. Da müssen wir uns vorbereiten darauf auch, dass da eventuell die alkoholfreie Weine in Zukunft Platz gewinnen.
Einer der jungen Winzer ist Andreas Schosch, der vor kurzem auch eine Ausbildung zum Winzer abgeschlossen hat und diesmal auch in der Jury sitzen durfte.
Hauptsächlich haben wir heute 40 Weine zu verproben. Wir sind ein vierteiliger Jury heute. Als wir dann den Wein bekommen, sehen wir uns erst den Wein an. Welche Farbe hat es? Ist es durchsichtbar? Ist es nicht durchsichtbar? Und danach gucken wir uns dann den Wein genauer an. Wir kosten es und dann sehen wir, ob es welche Fehler hat, ob es Schwefel in sich hat, zu viel, zu wenig. Also es gibt schon Parameter, die wir dann im Endeffekt dann prüfen werden. Und danach geben wir eine Endsumme. Also jedes Mitglied von der Jury gibt dann eine Endsumme und daraus hinaus kommt dann das Ergebnis raus.
40 Weine nacheinander zu verkosten ist keine leichte Aufgabe.
Meine Familie hat auch ein kleineres Grundstück. Wir machen so jährlich ungefähr die 800 Liter Wein.
Seit wann machen Sie das schon mit?
Ich mache das schon seit meiner Kindheit. Es ist eine tägliche Aufgabe. Winzer ist ja ein kreatives Hobby oder ein kreatives Beruf. Man kann auch viele, viele gute Dinge sehen, was die Winzer so machen.
Der Landesweinwettbewerb wird mit der Unterstützung der LDU von der Weinbrüderschaft Nadasch organisiert. Der Verein hat seit kurzem einen neuen Vorsitzenden.
Ich bin in Nachbarorten aufgewachsen, wo meine Großeltern schon und meine Eltern ebenfalls Wein produzierten. Daher ist der Wein mein Hobby geworden. Ich habe viele Schulen absolviert. Ich bin Weinprüfer, Weinexperte, Beurkunder, Techniker für Weinbau. In dieser Funktion möchte ich möglichst viele junge Leute in diesen Verein einladen. Wir haben schon in diesem Weinwettbewerb junge Weinprüfer schon dabei.
Die Weinbrüderschaft zählt 125 Mitglieder.
Junge Leute sind nicht so viel, 30% sind die jungen Leute, die anderen sind alte.
Nicht nur bei der Weinabgabe und bei der Weinverkostung, auch bei der Preisverleihung helfen die Mitglieder der Weinbrüderschaft bei der Abwicklung. Bei 700 eingereichten Weinen gibt es Winzergäste aus dem ganzen Land. Weniger als 10% der Weine erhielten keine Medaille. Insgesamt wurden neben den Sonderpreisen 196 Goldmedaillen verteilt. Alle Medaillengewinner werden einzeln verkündet.
Ich heiße Brigitte Schulz. Wir haben einen Weinkeller hier in Nadasch und ich bin die dritte Generation in unserem Weingut.
Wie alt sind Sie denn?
Ich bin 28 Jahre alt.
Seit wann machen Sie denn schon Wein?
Seit 5 Jahren. Im Weingarten gibt es Arbeit den ganzen Jahr. Ich mache alles mit ein bisschen Hilfe von meiner Familie. Ich mag die Arbeit im Keller am besten. Ich arbeite als Winzer in einem Weinkeller. Und ich möchte meinen eigenen Weinkeller haben. Ich habe es studiert in Pitsch auf der Universität. Es dauert 3 Jahre lang und wir hatten Kontakt mit vielen Weingärten in dieser Umgebung.
Gibt es denn viele Frauen als Winzer? Überhaupt so junge Frauen?
Immer mehr, jedes Jahr, ja.
Beim Weinfest trifft man auch Neulinge, die gerade erst mit der Winzerei begonnen haben.
Ich bin Akko Schugi und ich komme aus Tatabánya.
Sie sind das erste Mal bei diesem Wettbewerb mit?
Ja, das erste Mal mit meinem ersten Wein.
Was ist das für ein Wein?
Es ist ein Cabernet Sauvignon.
Und das erste Mal gleich einen Preis bekommen?
Ja, ein sehr schönes Preis, ja.
Was ist das für ein Preis?
Ein Gold.
Der Feuerwehrmann aus Tatabánya hat in seiner Garage den Wein hergestellt und gleich eine Goldmedaille dafür einkassiert.
Ich würde sagen, es war nicht mein letzter Wein.
An die Gruber-Kellerei in Nádvár ging der Preis der beste Weißwein der Ungarndeutschen. Die Bujdosó-Kellerei in Balatonlelle bekam die Ehrung bester Rosé und die Kochwinzerei in Wieland ging bei den Rotweinen als bester hervor.
Zu tun, wenn die Sonne Herzen heimwärts in der Himmel. Köstlichen Wein für seine Liebste mir. Wenn die Fässer voll sind, schauen Nachbar auch oft vorbei. Sie erzählen alte Geschichten, manchmal wollen sie gar nicht mehr heim. Wenn die Sonne untergeht und der Winzer heimwärts sind, nimmt er immer köstlichen Wein für seine Liebste mit. Bei der Hochzeit sitzt der Winzer stolz neben seiner Braut. Schön ist die Frau, wenn die Sonne untergeht und der Winzer heimwärts sieht, nimmt er immer köstlichen Wein für seine Liebste mit. Für seine
Das war ein Lied von der Bawatzer Blaskapelle, denn was hätte besser als ein Winzerwalzer nach diesem schmackhaften Beitrag gepasst? Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 173 und auf 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Nächster Halt, Holzmengen im Kreis Hermannstadt. Dort wurde Ende März die Ausstellung Offene Landschaft jetzt nur durch Vielfalt auf der Alten Mühle eröffnet. Im Rahmen der Ausstellung wurden die vielen Facetten der siebenbürgischen Kulturlandschaft einem breiten Publikum präsentiert. Mehr als 100 Gäste nahmen an der Eröffnung teil. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das größte Trockenlandschutzgebiet Rumäniens, eine der letzten vielfältigen Kulturlandschaften Europas, das Harbach-Hochland. Die Ausstellung zeigt die derzeitigen brutalen Eingriffe in der regionalen Landwirtschaft. Dadurch wird die Landschaft grundlegend verändert. Die lokalen Arten und Kulturen sind vom Aussterben bedroht. Als wirtschaftliche und kulturelle Alternative werden in der Erzählung der Ausstellung mehrere mögliche Zukunftsszenarien erkundet. Gabriela Mesey von der deutschen Sendung bei Radio Neumarkt sprach mit Joachim Kotaru, Mitglied im Leiterteam des Vereins Hoschmann Durabil.
Die Ausstellung ist ein Versuch, die Problematik hier im Habachtal von einzigartiger, uralter, vielfältiger Kulturlandschaft, also von Menschen geschaffener Landschaft, zu konfrontieren an einem Ort mit Lösungsmöglichkeiten, die zumindest im Rahmen der Leute, die die Ausstellung aufgebaut haben und konzipiert haben, gesehen werden. Wir haben hier natürlich das Habachtal, südliches Siebenbürgen, und Hochland ist berühmt für seine schöne Landschaft und die ganzen großen Tiere, die hier sind, Luchse, Bären, Wölfe, Schakale und so weiter. Wir haben es aber seit einigen Jahren, ich würde mal sagen 15 Jahre schon, auch damit zu tun, dass die Landschaft hier im Sinne einer nutzenorientierten, ökonomisch gewinnbringenden Großlandwirtschaft drastisch verändert wird. Es gibt hier zum Beispiel die größte Black Angus Rinderherde für Fleischzucht von ganz Europa. Das ist an sich nicht schlecht, wenn es diese Tiere hier gibt. Das Problem ist aber, dass sie aus Effizienzgründen alle massiv eingezäunt werden. Und das schränkt den Lebensraum dann von anderen ein, von Tieren, aber auch in Möglichkeiten von Menschen. Und im Gegensatz dazu gibt es ja Ansätze, das Habachtal, das war ja lange so als Tal der Tränen verschrien, hier mit nachhaltigem Tourismus und Kleinhandwerk die ökonomische Situation aufzubessern, und zwar auf einer vielfältigen Ebene. Handwerk, Kleinlandwirtschaft, Imkerei, das ist ja alles bekannt. Und dann gibt es verschiedenste Initiativen überall vor Ort, die aber auch sich in der Landschaft bewegen müssen, um gut zu sein, sei es der Besenbinder, sei es der Reiseführer. Und auch da sind wir dann von Zäunen gestoppt und eingegrenzt.
Die Ausstellung ist ein Ergebnis des abgeschlossenen Projektes, das 19 Monate gedauert hat. Was können Sie uns über das Projekt erzählen?
Viel Konfrontation mit Realität. Wenn jemand viele Zäune baut und die Tiere dadurch ins Dorf zum Teil geleitet werden, baut der Nächste auch einen Zaun. Das ist also ein Teufelskreis. Und dann wollen die Leute auch Zäune haben. Das heißt, da ist jetzt nicht der Riesenwiderstand in der Breite, sondern eher ein Auftrag, da noch Bildung zu machen. Weil nur so kann das Problem entschärft werden. Und das andere ist auch viel, wir haben zum Beispiel 70 Interviews mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern hier in der Region geführt. Das ist sehr, sehr intensiv, was man hört, mit was für Problemen die Leute rumschlagen, aber auch wie gerne sie diese Art des Lebens und des Arbeitens verfolgen.
Wem widmet sich die Ausstellung und wie lange bleibt die Ausstellung geöffnet?
Die widmet sich allen Interessierten. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn Jugendliche und Kinder kommen. Wir werden auch jetzt noch am Wochenende wieder eine große Gruppe von Kindern haben und nächste Woche auch. Weil ich denke, dieser Bildungsauftrag, der kann da nur reingehen, wenn man seine fixen Ideen schon hat, dann ändert man sie sich schwer. Ne? Aber es sind auch ganz viele Touristen, die vorbeikommen, zufällige Gäste. Und sie wird jetzt bis 21. April in Holzmengen-Hoßmann auf der Alten Mühle sein. Dann wird sie erstmal eingepackt und wir hoffen, dass sie in Teilen, zum Beispiel in Trappold zu sehen sein wird und in Trappold-Modisch, Appold bei Schäßburg und andere Orte hoffen wir dann auch noch zu finden. Mit der Zeit. Sie wird nicht verstauben.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, Frau Messe.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen, aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf Mittelwelle. 1179, 1323, 1593 Kilohertz. Online kann man die Sendungen im Livestream ab 21 Uhr Rumänienzeit mithören auf der deutschsprachigen Seite des Neumarkter Rundfunks, das ist radioneumarkt.ro. Und da lief im April auch folgender Bericht. Kunst wirkt Wunder. Das ist kein leerer Spruch, sondern wird immer wieder, jeden Tag aufs Neue bestätigt. So bringt ein Gedichtband von Maria Philipp, die in Siebenbürgen geboren und aufgewachsen ist, den Kindern von Meschendorf Freude und Hoffnung. Einzelheiten dazu von Hans-Werner Tellmann, Korrespondent aus Deutschland für Radio Neumarkt.
Ihre frühen Kindheitsjahre verbrachte die Autorin Maria Philipp, geborene Goos, in Meschendorf, umgeben von der Liebe und Fürsorge ihrer Großeltern, die ihr späteres Leben ebenso geprägt haben wie die intakte Dorfgemeinschaft. Insbesondere ihre Großmutter Grüsi, zu der sie eine sehr innige Beziehung hatte, hat ihr die Werte fürs Leben mitgegeben.
Auch als ich mit meinen Eltern dann später in Reps wohnte, wo ich mein Abitur machte, durfte ich glücklicherweise die Ferien immer bei den Großeltern in Meschendorf verbringen.
Schwärmt Maria Philipp. Auf die Frage, ob ihre Leidenschaft für die Lyrik schon in ihrer Kindheit absehbar war, antwortet sie schmunzelnd.
Meine Liebe zur Lyrik habe ich erst vor ein paar Jahren während der Corona-Zeit entdeckt. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich schon als Kind jedes Buch gelesen habe. Meine Eltern und Großeltern hatten kein Geld für Bücher. Deshalb las ich vor allem die Bücher meines Urgroßvaters über Saatgut, Anbau von Getreide und über Werkzeuge, die damals verwendet wurden. Ein Buch von ihm bewahre ich heute noch auf. Es ist sein Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg.
Im März 2020 schrieb Maria Philipp ihr erstes Gedicht. Schnell wurde eines ihrer Gedichte von der Brentano-Gesellschaft in die Edition Frankfurter Bibliothek des zeitgenössischen Gedichts 2022 aufgenommen. Mehrere Gedichte und Kurzgeschichten erschienen in Anthologien. Im März 2022 veröffentlicht Maria Philipp dann ihren ersten Lyrikband »Blütenblätter eines Jahres«. Die Gedichte sind gefüllt mit positiven Gedanken und der Liebe zur Natur, versehen mit einer Prise Melancholie.
Die Gedichte sind aber nicht nur für Naturliebhaber lesenswert. Man kann sich mit Leichtigkeit durch die vier Jahreszeiten träumen, dem Finken bei seinem Lied lauschen oder ein Unwetter an einem heißen Sommertag erleben.
Auch die passenden Bilder zu den Gedichten, die teilweise aus Meschendorf stammen, lassen die schönen Kindheitserinnerungen von Maria Filp an ihre Heimat nur allzu gut erahnen.
Ich erinnere mich an endlose Blumenwiesen in Meschendorf und an viele bunte Schmetterlinge.
Die Antwort auf die Frage, warum der Gewinn aus dem Verkauf des Lyrikbandes dem Verein Meschendorfs Kinder e.V. zugutekommt, ist nach dem Werdegang von Maria Filp fast naheliegend.
Seit ich vor 46 Jahren mit meiner Familie aus Siebenbürgen nach Deutschland kam, war ich bis zu meinem Ruhestand im sozialen Bereich tätig und habe Menschen in problematischen Lebenssituationen beraten. Mein berufliches Wirken hat mich in meiner Überzeugung bekräftigt, dass der Bildung und Chancengleichheit bereits im frühen Kindesalter eine große Bedeutung zukommen muss. Als ich dann auf den Verein Meschendorfs Kinder e.V. aufmerksam wurde, zögerte ich nicht lange und wurde, gemeinsam mit meinem Mann, Mitglied in diesem Verein. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, nun auch mit meinem Lyrikband in meinem Heimatdorf etwas bewegen zu können. Somit trägt auch jeder, der mein Gedichtband kauft, zur Förderung der Bildung und Chancengleichheit von benachteiligten Kindern bei.
Seit kurzem gehört Maria Filp nun auch dem Autorenclub Wetterau an.
Damit ist mir eine große Ehre zuteil geworden und ich kann mich mit Autoren aus unserer Region austauschen. Ich plane noch in diesem Jahr die Herausgabe eines Lesebandes mit Kurzgeschichten.
Fügt sie bescheiden hinzu. Wir sind gespannt, ob auch ihre neuen Kurzgeschichten ihre liebevollen Kindheitserinnerungen an die Heimat widerspiegeln. Aber eines hat sie uns schon verraten. Auch den Gewinn des neuen Buches wird sie für Meschendorfs Kinder spenden.
Wir bleiben in Siebenbürgen mit dem nächsten Beitrag. Die Evangelische Kirchengemeinde Augsburgischen Bekenntnisses in Kronstadt hat am 9. April den neuen Kunstführer für die Schwarze Kirche im Inspiratio Geschenkladen vorgestellt. Die Buchvorstellung war ein guter Anlass dafür, die Evangelische Gemeinschaft Kronstadts angemessen zu feiern. Seit vielen Generationen setzt sie sich nämlich dafür ein, mit Gästen und Besuchern über ihren evangelischen Glauben und ihre Kultur zu sprechen und sie zu Gottesdiensten und Konzerten einzuladen. Die neue Broschüre der Schwarzen Kirche bietet neben Informationen zu Geschichte und Kunst auch atemberaubende Fotos und neue Perspektiven auf das berühmte Denkmal. Monika Strava von Radio Bukarest war bei der Vorstellung der Broschüre dabei und berichtet.
Der englische Schriftsteller und Journalist Charles Bonner bereiste zwischen September 1863 und Juni 1864 Siebenbürgen. Nach seinem Aufenthalt in Kronstadt notierte er in seinem kritischen Reisebericht: Die Lage Kronstadts ist überraschend schön und malerisch. Auf der einen Seite erhebt sich steil von den Mauern der Häuser aufsteigend ein Berg, die andere Seite wird durch eine weniger hohe und steile Hügelreihe begrenzt. Nicht nur die Lage der Stadt, wohl aber auch die imposante Schwarze Kirche muss Charles Bonner tief beeindruckt haben. So auch Franz Schulz, der 1865 in Kronstadt weilte und Folgendes bemerkte: Wenn wir die Hauptkirche von Kronstadt betrachten, wähnen wir uns weit weg von Siebenbürgen, denn unter den ärmlichen siebenbürgischen Gebäuden ist diese Kirche eine Augenweide. Bis heute ist die Schwarze Kirche in Kronstadt die meistbesuchte touristische Attraktion der Stadt. Eine professionelle Kunstvermittlung, der sich heute die Besucher erfreuen, gab es aber erst seit 111 Jahren, so Dr. Agnes Stiegler, Leiterin des Referats Kulturgüter bei der Schwarzen Kirche.
Das eigentliche Beginn zählen wir vom frühen 20. Jahrhundert, aber die Schwarze Kirche war ein Wahrzeichen der Stadt Kronstadt. Es war eigentlich auch mit diesem Zweck gebaut worden, dass es die Reisenden verzaubert und begeistert durch die Größe und Schönheit. Und darauf hat man immer geachtet, dass man den Besuchern vor Augen führt. Aber erst seit dem 19. Jahrhundert begannen Menschen nach Kronstadt zu kommen mit touristischen Zwecken, nur um die Denkmäler und die Schönheit der Stadt zu sehen und zu bewundern. Da waren einzelne Touristen unterwegs und sie haben öffentliche Reisetagebücher geschrieben, wo sie die Bauten beschrieben haben, so auch die Schwarze Kirche. und das gewürdigt haben und erkannt haben, eigentlich richtig, welches die Sehenswürdigkeiten der Kirche sind. Und diese haben sich dann auch bis zum heutigen Tag weiter tradiert. Später hat man dann wissenschaftliche Arbeiten schreiben können, wissenschaftliche Forschung betrieben, anhand derer dann die Broschüren entstanden sind. Diese waren damals sehr beschreibend und wenn es um Geschichte ging, dann eben sehr dicht, sehr vollständig mit allen möglichen Informationen. Später entwickelte sich dann in eine Richtung, wo die Diskurse der kommunistischen Diktatur sehr geprägt haben und anderswo die Schwerpunkte gelegt haben. Sie haben versucht, es ein bisschen zu vereinnahmen und ein bisschen von der Bühne der herausragenden Denkmäler herunterzureißen. Und in der neuesten Zeit hat man dann mit vielen, vielen Informationen, die Gernot Nussbecher in akribischer Archivarbeit gesammelt hat, dann mit sehr vielen Informationen auch gestalteten Broschüren veröffentlicht, wo halt wieder die Superlative unterstrichen wurden. Ja, das ist die lange Geschichte der Vermittlung der Schwarzen Kirche hier in Kronstadt, zu der wir jetzt einen neuen Stein gelegt haben mit der neuen Publikation.
Die alten Broschüren über die Schwarze Kirche wurden bei der Vorstellung im Inspiratio-Geschenkeladen auch gezeigt und gewürdigt. Sie sind Teil dieser 111-jährigen Kulturvermittlung, die bis heute nachwirken, unterstrich Dr. Frank Thomas Ziegler vom Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Schwarzen Kirche.
Ich glaube, sie waren außerordentlich erfolgreich. Wir können heute nicht mehr unmittelbar die Wirkung der ersten Broschüre von 1903 ermessen, die von Ernst Kühlbrand eigentlich zu großen Teilen geschrieben worden war und von Herrn Serafin herausgegeben worden war. Aber wir fühlen sehr wohl den Einfluss, den die Broschüre gehabt hat, die Gernot Nussbecher geschrieben hat, gemeinsam mit Peter Simon. Peter Simon hat die Fotografien dafür erstellt und Gernot Nussbecher hat die Texte erstellt. Diese Broschürenreihe, die diese beiden erstellt haben, ist außerordentlich verdienstvoll, denn unsere Kirchenbesucher, die heute in die Kirche kommen, wissen die Dinge, die sie wissen, aus diesen Broschüren. Wie lang die Kirche ist, dass sie die größte freischwingende Glocke Südosteuropas besitzt und solche Dinge, das wissen sie schon. Jetzt haben wir eben einmal mehr Akzent mit der neuen Broschüre auf die Glaubensfragen gesetzt.
Ein großer Dank für Ihre besonderen Verdienste ging am 9. April an zwei Anwesende, an Herrn Eckhard Schland, dessen Konzerte über die Landesgrenzen hinaus seit vielen Jahrzehnten vom evangelischen Glauben künden, aber auch an Peter Simon, der gemeinsam mit Gernot Nussbecher eine Reihe von Kunstführern publiziert hatte und sich gerne an vergangene Zeiten erinnert, was Peter Simon dabei besonders am Herzen lag.
Vor allem das Fotografieren, das ist mein Hobby und dass ich den fertigen Text von meinem Freund Gernot hatte und dass ich dann eben in enger Zusammenarbeit mit ihm dieses Erstlingswerk, dieses erstlingsbebilderte Werk von Gernot schaffen konnte. Mir hat einen großen Spaß gemacht.
Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, Broschüren ändern sich. Deshalb muss man mit der Zeit gehen und sich den neuen Anforderungen stellen, so Dr. Frank Thomas Ziegler.
Wir haben festgestellt, dass zahlreiche Besucher nicht mehr so vertraut sind mit dem christlichen Glauben an und für sich, geschweige denn mit der evangelischen Konfession. Und dass wir deswegen zusätzliche Informationen bieten müssen, was diese Dinge angeht. Das war ein wichtiger Grund, weswegen wir mit einer neuen Broschüre eben neu ansetzen mussten. Ein weiterer Grund war der, dass wir viele Forschungsergebnisse einfließen lassen wollten, die wir in der letzten Zeit getätigt haben. Agnes hat ihre Dissertation inzwischen auch auf Deutsch veröffentlicht und viele von den Ergebnissen von dort, aber auch aus anderen Forschungen, sind in diese Broschüre eingeflossen.
Die neue Broschüre der Schwarzen Kirche erschien Mitte März frisch aus dem Druck. Auch diesmal war der Honterus Verlag in Hermannstadt ein großartiger Partner. Die Broschüre ist nicht nur wunderschön, sondern bietet auch atemberaubende Fotos von dem ausgezeichneten Fotografen Benedek Belo. Davon konnten sich die zahlreichen Besucher am 9. April in Kronstadt überzeugen. Dr. Frank Thomas Ziegler dankte dabei auch dem Presbyterium und all jenen Menschen, die als Lektoren, Korrektoren und Ratgeber das Erscheinen dieser Broschüre möglich gemacht haben. Pfarrer Joachim Lorenz, Sabina Kölburan, Cipran Fira, Eva Pleier, Gerda Ziegler und Edith Olos. Ein großer Dank ging dabei auch an Oskar Mayer, der derzeit sein Freiwilligenjahr in der evangelischen Kirchengemeinde in Kronstadt absolviert. Er half bei bei der Gestaltung der englischsprachigen Broschüre.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht durch die neuen inhaltlichen Erfahrungen, die ich halt sammeln konnte.
Sieht man die Kirche mit anderen Augen, nachdem man an einer Broschüre mitgearbeitet hat?
Ja, definitiv. Also es ist sehr spannend und macht sehr viel Spaß.
Die Schwarze Kirche ist seit Jahrhunderten das Wahrzeichen Kronstadts. Die Broschürevorstellung zu diesem bedeutenden Bau war aber auch ein willkommener Anlass, damit man die evangelische Kirchengemeinschaft in Kronstadt angemessen feiern konnte. Dafür, dass sie seit vielen Generationen mit ihren Gästen und Besuchern über ihren evangelischen Glauben und ihre Kultur spricht, sie zu Gottesdiensten, Konzerten und viel mehr einlädt, so Dr. Frank Thomas Ziegler.
Es ist sehr wichtig, dass unsere Kirchengemeinde sich erklärt. Die Kirchengemeinde an und für sich braucht ein Mittel, ein Instrument, um sich selber erklären zu können. Wir haben viele Besucher, die sich wundern über elementare Gegenstände und Ausstattungsobjekte in unserer Kirche. Zum Beispiel gibt es oft die Frage, wozu die Bänke da sind. Oder wir hatten auch schon mal die Frage, wozu denn der große Heizkörper da oben, gemeint war die Buchholzorgel, denn genutzt werden sollte. Also man muss diese Dinge ganz von Grund auf erklären.
Das Treffen war aber auch eine gute Gelegenheit, um die erwachsenen Konfirmanden auch außerhalb der Gottesdienste mit der Gemeinde erstmals vertraut zu machen, die von dem Kronstädter Pfarrer Joachim Lorenz betreut werden. Auch er fand lobende Worte für diese schöne Initiative.
Wie auch Frank Ziegler ja schon gesagt hat, ist es so ein Schritt auf die Leute zu, die heute leben und in die Schwarze Kirche kommen. Er will es auch als Grundlage für die Kirchenführer nehmen, dass die sich daran orientieren in ihren Kirchenführungen. Und ich denke, es ist überhaupt wichtig, dass wir nach außen gehen und dass wir zeigen, wer wir sind und was uns bestimmt. Und da ist dieser Führer ein sehr guter Schritt in die Richtung.
Die Schwarze Kirche in Kronstadt ist nach ihren Ausmaßen der größte mittelalterliche Sakralbau östlich von Wien. In ihr befindet sich die größte mechanische Orgel Rumäniens, die größte Sammlung alter osmanischer Teppiche in Europa außerhalb der Türkei sowie die größte Glocke Siebenbürgens, um damit ihre vier Superlative zu erwähnen, die sie zu einer internationalen Sehenswürdigkeit machen, so schrieb der Kronstädter Historiker Gernot Nussbecher im Jahr 2008. Die Schwarze Kirche in Kronstadt zieht hunderttausende Besucher im Jahr an und im Sommer ist sie der Austragungsort zahlreicher Orgelkonzerte im Rahmen der schon bewährten Musikreihe Organ Nights. Die neue Broschüre, die man im Inspiratio-Geschenkeladen erstehen kann, wird den Besuchern gewiss eine neue Perspektive auf das Wahrzeichen der Stadt eröffnen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Von Kronstadt machen wir einen Sprung nach Bukarest. Das Goethe-Institut ist nämlich eine der wenigen westlichen Kulturinstitutionen, die noch vor der Wende in Bukarest funktionieren konnten, trotz öffentlicher Zensur und Propaganda. Über 10 Jahre lang, zwischen dem Gründungsjahr 1979 und der Wende 1989, konnte hier durch die verschiedenen Veranstaltungen und dem Zugang zur Institutsbibliothek der Kontakt zu einer freien und offenen Welt hergestellt und erhalten werden. Diejenigen, die sich daran erinnern, können nun ein Forschungsprojekt unterstützen, das genau diese Zeitspanne in der Geschichte des Goethe-Instituts Bukarest auswertet. Mehr darüber erfuhr von Kuratorin und Doktorandin Roxana Lepădat die Kollegin vom Bukarester Rundfunk Bianca Shahigian.
Frau Lepădat, Sie führen eine Forschungsarbeit durch, die einen bestimmten Zeitabschnitt in der Geschichte des Goethe-Instituts Bukarest durchleuchtet. Worum geht es genau und aus welcher Perspektive gehen Sie dieses Thema an?
Es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Forschung, eine PhD-Arbeit, die ich im Rahmen eines europäischen Projektes schreibe, ein Horizon Europe-Projekt, die ich auch mit einer künstlerischen Praxis verbinde, mit einer performativen Installation. Deswegen haben wir eben auch diesen Aufruf auf den Kanälen des Goethe-Instituts veröffentlicht. Das Thema der Forschung ist die Auswirkung auswärtiger Kulturpolitik als Softbauer in Krisenzeiten und bezieht sich auf den deutsch-rumänischen Kulturtransfer zwischen 1968 und 2007. Und was uns eben jetzt sehr stark interessieren würde, wäre eben inwiefern das Publikum, die Besucherinnen des Goethe-Instituts vor 1990 über ihre Erfahrungen da erzählen können und uns auch erzählen können, inwiefern diese unsere Veranstaltungen Perspektiven geändert haben, Perspektiven erweitert haben und eben einen Gegenpol zur Propaganda des Ceausescu-Regimes geschaffen haben.
Frau Lepadat, welche Quellen benutzen Sie?
Wir benutzen in erster Linie Archivrecherchen und ich meine jetzt Archiven in Rumänien, wie zum Beispiel das Archiv von CNSAS, also das Alte Securitate-Archiv, wo ich eben eine Genehmigung bekommen habe, aber auch das Nationalarchiv Rumänien sowie auch Archive in Deutschland. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade in Stuttgart, wo es das Archiv des Instituts für Auslandsbeziehungen gibt. Ich fahre dann nach Berlin im Bundesarchiv sowie im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Aber ganz, ganz wichtig sind für die Recherche auch Interviews mit Zeitzeugen, sowohl Besucherinnen, die eben das Goethe-Institut vor 1990, aber auch nach 1990, weil die Recherche, die fängt 1968 statt und geht bis 2007. Sowie auch Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Politik.
Für diese Zeitzeugenberichte haben Sie auf der Internetseite des Goethe-Instituts einen Call, einen Aufruf veröffentlicht. An wen sollen sich diejenigen, die das gerne tun würden, wenden und bis wann?
Wir haben die Zeitspanne jetzt ein wenig verlängert. Die Bitte ist, dass Sie sich entweder über E-Mail direkt an mich wenden oder das Goethe-Institut anrufen und Ihre Kontakte hinterlassen, sodass ich Sie dann kontaktieren kann. Die Bitte ist, wenigstens zu melden, dass Sie willig sind, ein Interview zu führen bis zum 30. April. Das Interview wird nach dem 30. stattfinden, aber sozusagen bis zum 30. April wären wir sehr dankbar, wenn Sie sich melden könnten und kurz berichten könnten, dass Sie eben etwas dazu zu erzählen haben, die Sie zu erzählen wollen.
Wie waren die Rückmeldungen bis jetzt?
Es sind einige gekommen, noch nicht ganz viele. Es sind aber auch sehr interessant, dass wir von verschiedenen Personen Hinweise bekommen haben, wer sich daran noch erinnern könnte und Kontaktdaten. Also ich hoffe, dass die Anzahl schon etwas noch steigen wird.
Wie viele bräuchten Sie zahlenmäßig von diesen Zeitzeugenberichten?
Wir haben eigentlich nicht an eine genaue Zahl gedacht. Umso verschiedenartig, umso besser wäre es für uns. Und es wäre interessant, dann auch Berichte zu haben von denjenigen, die halt Bücher der Bibliothek benutzt haben, als auch von denjenigen, die Kulturveranstaltungen besucht haben. Es werden ganz bestimmt Leute sein, die im Kulturbereich aktiv waren, die höchstwahrscheinlich der deutschen Minderheit angehört haben und angehören. Aber es würde zum Beispiel auch sehr interessant, wenn es halt auch rumänisch, also nicht zur deutschen Minderheit angehörige, die vielleicht interessant war, halt für die Zeit zu besuchen. Das ist ganz bestimmt noch passiert, weil es dann eben auch viele Leute waren, die Deutsch gelernt haben, auch im Goethe-Institut, auch noch vor 1990. Aber die Anzahl war selbstverständlich nicht so hoch wie nach den 90 Jahren.
Frau Lepadat, wir wünschen Ihnen viel, viel, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als deutscher Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Die Sendungen sind täglich empfangbar. Montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Rumänienzeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in den verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen unseres Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie aktuelle Beiträge aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro und natürlich im Medienforum des Journalistenvereins Funkforum unter www.funkforum.net.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
An diesem Wochenende kommen ähnlich wie im April-Funkmagazin Teilnehmer aus Siebenbürgen, dem Banat, aus Ungarn, aber auch aus Österreich, Slowenien und Deutschland im Banater Bergland zur 34. Auflage der Deutschen Literaturtage Reschica zusammen. Heute ist der Auftakt. Christina Arnold aus Page 5 Kirchen, deren Beitrag Sie seitens der deutschen Radiosendung der Ungarndeutschen gehört haben, liest am Samstagvormittag in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek in Reschica nebst weiteren Mitgliedern aus dem Verband der Ungarndeutschen Autoren und Künstler inklusive ihrem Leiter Johann Schutt, der ebenfalls ein Mitglied im deutschsprachigen Journalistenverein Funkforum ist. Treibkraft des literarischen Stell-Dich-Eins in Reschica war, ist und bleibt der Leiter des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica, Erwin Josef Ziegler.
eine internationale Veranstaltung, wie es bereits schon seit Jahren in Reschica üblich ist, die Mittelpunkt der Literatur Südosteuropas und Osteuropas stellt. Wir haben auch eine Rückschau auf das, was bis jetzt innerhalb der Literaturtage zustande gekommen ist. Wir befinden uns nämlich jetzt bei der 34. Auflage und wir schließen den ersten Nachmittagabend ab mit einem Gedenken an Edith Kuip-Kobylanski, die mindestens 3/4 der Veranstaltungen beigewohnt hat. Zu 90% werden die Literaturtage in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek über die Bühne laufen, und zwar vormittags beginnend mit 9 Uhr und nachmittags beginnend mit 16.30 Uhr. All diese Tagen finden statt Buchpräsentationen, Lesungen der teilnehmenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Es geht hier in erster Reihe um Präsentation des eigenen Schaffens und auch Präsentierung von Büchern und weiteren Publikationen, die die Literatur in deutscher Sprache in dieser Region und Europas im Mittelpunkt bringt.
Im Rahmen der Deutschen Literaturtage Reschica wird der Rolf-Bossert-Gedächtnispreis in diesem Jahr an Dietrich Machmar aus Deutschland am Samstagabend im Djakonowitsch-Dietz-Nationalkolleg verliehen. Die Lesungen und Buchvorstellungen finden alle in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek vormittags ab 9:30 und nachmittags ab 16 Uhr statt. Zum Abschluss ist Sonntagnachmittag ein Ausflug in die Umgebung geplant. Bei Radio Reschica gibt es auch eine halbstündige Sendung in deutscher Sprache, immer donnerstags ab 19.15 Uhr auf 105,96 MHz Ultrakurzwelle, ziemlich gut im ganzen Banat zu hören und auf 92,8 MHz in der Donauklamm. Aber auch im Livestream unter radioresita.ro zu empfangen ist. Und wir kehren zurück nach Temeswar. Der Monat April steht im Zeichen des Jugend- und Schülertheaters am Deutschen Staatstheater Temeswar. 8 neue Produktionen gibt es in diesem Jahr von den Nil-Gruppen. Das sind die Schultheatergruppen von der Deutschen Nikolaus-Lindau-Schule in Temeswar. Zu Beginn des Monats feierten ihre Stücke Premiere auf der Bühne des Deutschen Staatstheaters im Rahmen des sogenannten Nil-Wochenendes. An diesem Wochenende und bis am 30. April sind die Temeswarer jedoch auch Gastgeber des 22. deutschsprachigen Schüler- und Jugendtheaterfestivals mit Teilnehmern aus Rumänien, Kroatien und Deutschland, wo einige der Nil-Inszenierungen zu den 15 Vorstellungen zählen, die im Studentenkulturhaus Temeswar und im Festsaal der Lenau-Schule zu freiem Eintritt vorgeführt werden.
Liebes Publikum, um einen ungestörten Theatergenuss zu ermöglichen, vergessen Sie bitte nicht, Ihre Mobiltelefone für die gesamte Vorstellungsdauer auszuschalten. Das Deutsche Staatstheater Temeswar dankt für Ihr Verständnis und wünscht Ihnen einen angenehmen Theaterabend.
Spätestens nach dieser Ansage gibt es kein Zurück mehr. Der Saal des Deutschen Staatstheaters Temeswar wird abgedunkelt, die Vorstellung beginnt. Doch sind es noch keine Profis, die ihr Können beim langen Nil-Wochenende Anfang April unter Beweis stellen, sondern Kinder von der 5. bis zur 12. Klasse, die Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar besuchen. 3 Spielleiter und zugleich 3 Gruppenleiter gibt es, alles Schauspieler des Deutschen Staatstheaters Temeswar. Da ist zum einen Isolde Kobetz, die von den Nils und der theaterpädagogischen Arbeit einfach nicht wegzudenken ist.
Ja, 28 Jahre Nil. In diesem Jahr ist mein Kollege Robert Bogdanov-Schein mit der Kollegin Alma Diakono auch dabei. Wir sind sehr verschieden und ich glaube, das ist sogar gut so. Robby neigt zum politischen Theater. Er ist jung, er hat eine andere Vision und das gefällt mir, auch wenn ich nicht unbedingt der Mensch bin, der politisches Theater sieht. Aber es gefällt mir, wie er die Gruppe leitet. Es gefällt mir, dass er immer ein Konzept hat. Er hat die Farben der Tiere gemacht nach Orwell.
Die Mehrheit muss regieren. Ich bin ein einfaches Schwein. Ein realistisches Schwein von wenig Wort, als ob er sich hart arbeite und wenig rede. Kein Herr. ein Meister. Bald sind wir am Ruder. Sei fleißig, noch fleißiger.
Den kann ich Zukunft
tun. Ja, ohne ihn werden wir verhungern. Also ist er jetzt im Wald.
Nein! Ein Meister ist eine veränderte Geschichte. Die zwei Beine sind alle überliefert. Kühe, Gänse, Pferde, Ochsen, Schafe, Hühner. Wir sind Werte, alle verarbeitet.
Kein Herr.
Kein Meister. Dafür kämpfen wir.
Erst seit einem Jahr, also ist es quasi auch für Sie ein bisschen Premiere, koordiniert auch Alma Diakonu die Nil-Gruppen zusammen mit Robert Bogdanow-Schein.
Die meisten Schüler kannten wir schon von letztem Jahr und wir wussten, wie schlau sie sind, dass sie sich für so etwas auch interessieren. Und Robby hat es ursprünglich während der Uni gespielt und hat daran gedacht und wir haben gesagt, ja, wir probieren es aus. Und es war eigentlich eine sehr schöne Arbeit mit den Großen, auch mit den anderen, aber es hat eine andere Qualität, mit größeren Kindern zu arbeiten, halt mit Teenagers. Wir haben das auch nicht so mit Tiere gemacht, sondern mit Menschen, die ab und zu mal so sich ähnlich wie Tiere manchmal verhalten. Und es ist tatsächlich sehr politisch, aber wir haben versucht, auch das Lustige daran zu suchen und auch mit ihnen zu spielen, weil es soll nicht alles schwer und negativ sein.
Ich habe mit den Kleinen ein Theaterstück gemacht, das ich selber geschrieben habe, im Jahr, als die jetzigen 12. Klässler in der 7. und 8. Klasse waren. Und dadurch, dass damals die Pandemie gekommen ist, konnten wir es nicht präsentieren. Und dann habe ich gesagt, dieses Jahr machen wir es. Und ich habe bemerkt, die Generationen sind so sehr anders. Sie haben auch andere Interessen, sie haben auch eine andere Art, sich zu unterhalten. Vielleicht war es ein bisschen zu viel für sie, denn damals haben sie in der 7. Klasse über Sturm und Drang, über Poesie gesprochen. Sie haben Marlene Dietrichs Lieder gehört. Die jetzige Generation macht das natürlich nicht mehr. Aber es war eine Erfahrung. Es ist Geburtstag von einem 14-jährigen Jungen, zu dem die Klasse kommt. Natürlich gibt es auch einen Liebeskonflikt, denn eines der Mädchen wird von ihm begehrt und von seinem besten Freund. Sein bester Freund ist so mehr oder weniger ein Gigolo. Es kommt zum Konflikt zwischen ihnen, dass die anderen zu mildern versuchen, indem sie über verschiedene Themen sprechen, über Erwärmung der Erde, über Sturm und Drang, über Poesie und so weiter. Es ist ein Stück für das Gymnasium.
Ich habe für das Ziel ein Konto eröffnet, wofür ich das meiste Geld aus meinem Verdienst dort angelegt habe. Sie soll studieren, wo sie will, und die Welt bereisen.
Ein Duett, das ich im Traum gesehen habe. Es heißt Die Geschwister. Das Thema ist Inzest. Es geht um zwei Geschwister, also ein älterer Bruder und eine Schwester, die sich treffen, nachdem die Eltern in einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Der Bruder war in der Schweiz für mehrere Jahre, hat dort studiert, ist Anwalt geworden. Aber seine Liebe für seine Schwester, eine unnatürliche Liebe sozusagen, ist nicht vergangen. Er kommt zurück und versucht mit seiner Schwester nicht darüber zu sprechen, aber es kommt zu dem durch die Briefe, die er den Eltern geschrieben hat und die Schwester eigentlich nicht lesen durfte. Es ist ein tragisches Ende, wie in jeder großen Liebe. Der Bruder stirbt, er ist aber auch krank, er hat einen Knochentumor. Es gibt eine Szene dort, wo er sie küsst und sie ihn ohrfeigt. Das ist die Szene, die ich im Traum gesehen habe.
Und am nächsten Tag habe ich es gleich geschrieben und habe es gleich Christoph geschickt, weil er ist ja unser Barometer in dieser Gruppe. Er ist jetzt 12. Klasse, wer weiß, was weiter wird.
Also Christoph Kremer war Christoph Hauptdarsteller Kremer. Ja. In diesem Stück mit?
Mit Giulia Rudereanu.
Es hat sich ergeben mit Robby. Er meint, es ist eine harte Arbeit, es ist viel. Es gibt viel zu tun und es sind viele Kinder in der Lehrerschule, die es machen wollen. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich es dieses Jahr ausprobiere, mit Robby zusammenzuleiten. Und wir haben dieses Jahr 3 Gruppen. Die kleinsten sind 5-Klässige. Die zweite Gruppe sind Kinder aus dem Gymnasium, halt 12 bis 14, 15 Jahre alt. Und die größten, die Farm der Tiere, die sind halt im Lyzeum. Ein bisschen größer, so bis 18, glaube ich. Es gefällt mir richtig gut. Es war sehr anstrengend und ich wusste auch überhaupt nicht, was das bedeuten wird. Wir haben uns 3-mal pro Woche mit ihnen getroffen, mit allen. Und ich wollte es einfach ausprobieren. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Und ich wollte sehen, ob ich das schaffe, ob es überhaupt klappt. Man muss ja auch eine Art von Person sein. Auch streng, aber auch sanft. Sie sind sehr empfindlich und sie brauchen einen Leiter, aber auch einen Freund. Und ich hoffe, ich habe das geschafft. Sie können sehr laut sein und auch unaufmerksam. Man muss ihnen ständig sagen, bitte nicht zu laut, bitte seid aufmerksam, bitte hört zu. Und insbesondere die Kleinen, die 5-Klässigen, die können meistens 10 oder 15 Minuten richtig dabei sein und am Start und dann ist es wieder weg mit der Aufmerksamkeit. Dann brauchen sie ihr Handy oder dann brauchen sie aufs Klo zu gehen oder irgendetwas. Sie sind hungrig, sie brauchen irgendetwas, was auch immer. Und dann ist es ein bisschen schwer, sie eine Stunde oder eineinhalb Stunden sogar da zu halten und das durchzumachen. Ihre Aufführung dauert ja 30 Minuten, das ist ziemlich lange noch für ihr Alter. Der Text heißt Der verzauberte Prinz, das ist was richtig Neues und wir wollten auch etwas Modernes für sie haben, nicht etwas Klassisches, halt mit Prinzen, mit Feen, mit Hexen, die böse Hexen und auch mit einem Kater und einem Raben, damit sie auch ein bisschen so spielen und ausprobieren, wie das sein kann, so Tierchen zu spielen. Und die andere Gruppe, die mittlere Gruppe, da machen wir das Gewicht der Ameisen. Das ist auch was Neues, ganz Modernes. Und da geht es um 2 Mädels, die sich entscheiden, das gesamte Schulsystem am Anfang zu ändern, weil sie denken, es gibt keine Gerechtigkeit. Und sie wollen das ändern. Und der Direktor meint, ihr sollt als Schülersprecherinnen probieren, irgendetwas zu ändern. Und das machen sie auch, aber dann gewinnt keine von ihnen.
Ich habe in deinem Computer nachgeschaut. Ich weiß, was du googelst. Klimawandel, Überbevölkerung, Bilder von den kleinen Familien, die Meere trinken. Kannst du mich mit meinem Comics suchen? Ja, das wird mir in der Augen.
Die ewigen, ich will was ändern, aber wie mache ich das? Und es ist auch eigentlich ganz fröhlich und nicht nur dieses Atomkrise. Ja.
Ein nächstes Stück heißt Das Camp von einem amerikanischen Autor. Es ist ein Erziehungslager, wo 6 Mädchen, die verschiedene Verbrechen begangen haben, in diesem Lager sind. 3 Wärterinnen und ein Wärter. Und ihre Geschichte, natürlich auch der Tod von manchen. Mancher Tod ist im Lager geschehen, andere sind danach gestorben. Es ist komisch, wie brutal und voller Gewalt junge Mädchen sein können. Es sind Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren. Und was dieses Stück anbelangt, habe ich so eine Revelation von einem Mädchen aus der 9. Klasse, Maria Cebuk, die wirklich außergewöhnlich ist. Wer weiß, ob sie noch Theater machen wird oder nicht. Aber die sehr, sehr gut ist. Es gibt auch andere gute dort natürlich, aber das war irgendwie eine Sache, die ich nicht erwartet habe. Ein nächstes Stück, Punkrock. Ich habe es in Bukarest gesehen. Dort hat auch Alex Popa gespielt, ein ehemaliger Nil. Er hat mich damals eingeladen, es hat mir gut gefallen. Ich habe auch die deutsche Version gefunden. Und wir machen das. Es ist über Schüler aus einem englischen College. Und es ist komisch, dass Brutalität, Schikanieren und so weiter sind ja Sachen, die immer zwischen den Schülern geschehen. Aber da haben sie irgendwie ein anderes Niveau. Und wie sie weiter sind, irgendwie auch von meiner Zeit, aber sie haben eine andere Qualität. Und das letzte Stück ist Boing Boing, eine Komödie von Marco Moletti. Ich habe es vor Jahren mit der Gruppe aus der Ukraine gemacht, Bukowina Phoenix. Und ich wollte auch, dass Christoph dieses Jahr sowohl Komödie als auch ein Drama spielt.
Aber sag mal, mit wem hast du eigentlich telefoniert? Mit einer Frau?
Jacqueline!
Zweifel von meiner Liebe. Aber
sehr traurig.
Sicher. Ich glaube dir, aber...
Das
Evangel,
das war der
Weg
von
mir. Was ist das? Für einen Brief?
Für eine... Ist ja eine Frage? Für wie war der Name? Wie war der Name? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Woher soll ich wissen, was mit diesem Brief los ist?
Er liegt hier in deinem Zimmer.
Also bei den Kleinen sind jetzt im Moment, glaube ich, irgendwie so an die 40 geblieben. Waren mehrere. Bei den Großen, glaube ich, auch so um die 40 insgesamt. Ich bin sehr stolz auf sie alle. Ich sehe sie immer gerne auf der Bühne. Der Christoph Krämer. Aber ich hoffe auch andere. Giulia Rudreanu. Vielleicht Maria Cebuk, es gibt noch ein Mädchen, Julia Mornal, aus der 11. Klasse. Maria Deng, obwohl sie nicht Schauspiel studieren möchte, weil natürlich sagen die Eltern, ach, die Schauspieler, die nagen am Hungertuch, obwohl ich nie im Leben am Hungertuch genagt habe. Es ist vielleicht Thomas Katesch, wenn mein Kollege irgendwann nicht sagen wird, so, jetzt wirst du etwas Normales lernen, nicht Schauspiel. Es ist schwer zu sagen. Ich liebe sie sehr alle, das ist auch mein Problem. Ich kenne den Wert von einem jeden, aber ich hoffe, dass manche von ihnen irgendwann diesen Beruf so lieben werden, wie ich es geliebt habe. Und so wie im Stück Das Theater, ich habe mein Leben diesen Mauern gegeben, es tut mir nicht leid. Und auch wenn ich eines Tages gehe, hoffe ich, dass nach mir irgendwie ein kleiner Weg bleibt.
Was auf jeden Fall nach jeder einzelnen Vorstellung der Temeswarer Nils blieb, war der anhaltende, mutmachende, dankbare Applaus aus dem Publikum. Das Deutsche Staatstheater Temeswar organisiert in Zusammenarbeit mit dem Nikolaus-Lenau-Lyzeum an diesem Wochenende und danach bis zum 30. April die 22. Auflage des internationalen deutschsprachigen Schul- und Jugendtheaterfestivals, an dem Schüler aus Kroatien, Deutschland und Rumänien teilnehmen. 5 Tage lang werden 15 Theateraufführungen von 10 Schultheatergruppen und 11 theaterpädagogische Module in Form von Workshops in Temeswar angeboten. Die künstlerische Koordination des gesamten Festivals wird von den DSTT-Schauspielern Isolde Kobetz, Robert Schein-Bogdanow und Alma Diakono sichergestellt. Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr Rumänienzeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch live empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/Asculta. Und damit endet die April-Ausgabe und unsere Radio-Rundreise mittels Funkmagazin, der monatlichen Gemeinschaftssendung des Funkforums. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien und Redakteure aus Rumänien und Ungarn, und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere, wie diese Gemeinschaftssendung, finden Sie eben dort unter dem Reiter Funkmagazin. Ich bin Astrid Weiß von Radio Temeswar und grüße Sie alle herzlichst aus dem Banat, nicht bevor ich den orthodoxen Hörern unter Ihnen für kommende Woche ein segensreiches Osterfest wünsche. Machen Sie es gut und tschüss!